Gnade und Friede sei mit euch. Liebe Gemeinde, vielleicht sind Sie auch ein bisschen enttäuscht. Erntedank, das ist doch das Fest für die Augen und die Sinne und da duftet es. Und heute hier in der obersten Stadtkirche nichts, gar nichts. Das tut so richtig weh, oder? So ein bisschen wie dieser Sommer, wo man sich oft dachte, das tut so weh, dass jetzt kein Regen kommt. Und diese Pflanzen, was müssen die aushalten und kann da noch was wachsen? Und dann ist es gewachsen. Wir waren am 3. Oktober in Mainz und haben da auf einer Apfelplantage Äpfel geerntet. Wie voll diese Plantage war mit Äpfeln. Und die Weinbauern, die jetzt begeistert sind über das, was sie ernten konnten. Und hier bei uns nicht eine einzige Rebe. Das hängt an mir. Ich habe das schlecht kommuniziert. Das muss im Vorfeld gut geklärt sein. Tut mir leid. Also, vielleicht tut das heute mal richtig gut. Denn wir hatten dieses Jahr wirklich einen erschreckenden Sommer. Wunderschön für alle, die in Urlaub fuhren. Traumhaft. Immer wenn man draußen saß, in der Sonne, vielleicht mit einem Cappuccino, dachte man, wie kann es doch schöner sein? Am besten mache ich den Urlaub hier im Sauerland. Aber die Landwirte haben es genau anders empfunden und ich empfinde es als einen großen Segen und ein Geschenk, dass wir hier im Sauerland viel ernten konnten. Andere Bauern haben große Einbußen in diesem Jahr. Und wir haben in diesem Jahr diese Einbuße, dass wir hier nichts sehen. Und das vielleicht damit nochmal spürbar merken, es ist keine Selbstverständlichkeit, dass wir hier Gaben aufbauen können, für die wir Gott danken. Ich lese den Predigttext für das heutige Erntedankfest aus dem ersten Brief des Paulus an Timotheus. Ein sehr kurzes Wort, nur 2 Verse lang. Sie lauten: Alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Und nichts ist verwerflich, was mit Danksagung empfangen wird. Denn es wird geheiligt durch das Wort Gottes und Gebet. Ein Pfarrer begegnet einem seiner Gemeindeglieder, der gerade im Garten erntet. Die Körbe sind voll mit Obst und Gemüse und Herbstblumen. Alles blüht in seiner Pracht. Da ist ihnen aber mit Gottes Hilfe eine schöne Ernte gelungen, meint der Pfarrer zu dem Gärtner, worauf dieser sich mühsam aufrichtet und ihm antwortet: Naja, da hätten sie den Garten aber mal sehen sollen, als Gott ihn noch alleine bewirtschaftet hat. Alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Der Pfarrer hat gut reden von Gottes Schöpfung, der kennt vielleicht gar nicht diesen Schweiß und die Mühen des Gärtners und auch das Bangen der Landwirte dieses Jahres. Was wissen wir mit unseren Festtagsreden, Reden vom Unkraut und vom Ernten? Darum finde ich, ist der Erntedanktag eigentlich kein Tag für die Pfarrer und Pfarrerinnen, sondern einer für Gärtner und Landwirte und für die Pflücker und Jäter und Weinlesenden und auch Tierzüchter, für die Bäcker und Schlachter, die kochenden Väter und die backenden Mütter. Ein Erntedanktag, der alle würdigt, die sich mühen, dass gute Produkte in unsere Läden kommen und leckere Speisen auf unseren Tisch. Darum ist es, glaube ich, wichtig, dass wir die nicht übersehen heute an diesem Tag oder vergessen, sondern gemeinsam mit ihnen fragen, was denn hinter all diesen Graben und Eggenflügen, Kartoffelerntemaschineneinsatz steht. Und das ist doch wohl dieses Tun, das wir selber nicht in der Hand haben, das unsere Kühlschränke und Vorratsschränke füllt und das uns staunen lässt, dass wir wieder ernten durften und ja unsere Vorratsscheunen, so will ich dieses Bild mal aufnehmen, von diesem Kornbauern, ja platzen. Wir alle haben keinen Mangel. Alles, was Gott geschaffen hat, was uns zur Verfügung steht, sagt dieser Vers, hat ein Woher. Es ist nicht Zufall, Es ist nicht nur Leistung meiner Arbeit, dass ich dafür Geld hingelegt habe. Hier waltet nicht irgendein Prinzip, sondern Gottes absichtsvolles Planen, sein Hervorbringen, sein zur Reife bringen, ja auch sein Schützen der Ernte. Diese Herbstzeit hilft uns wieder, das mit allen Sinnen nachzuempfinden, es zu riechen, zu sehen, zu fühlen und auch zu schmecken, wenn man so einen knackigen Apfel hineinbeißt. Was für ein Wunder. Gott hat schon wieder so vieles unglaublich Leckeres, Duftendes geschaffen. Und das ist wirklich gut so. Der Schöpfungsbericht auf der ersten Seite der Bibel erzählt davon. In einfachen Bildern von dieser liebevollen Fantasie Gottes, von seinem Ruach, seinem Geist, seinem Lebensgeist, der alles durchflutet und der das Chaos begrenzt, Dunkelheit vertreibt, Licht, Energie, Rhythmus, Evolution gebraucht, Materie formt, einer unendlichen Zahl von Lebewesen Lebensgeist einhaucht und als Highlight, so würde ich es doch sehen, den Menschen erschaffen hat. Nach jedem Schöpfungstag heißt es, und siehe, es war sehr gut. Mit diesem Thema, mit der Schöpfung, beginnt unser heutiger Predigtabschnitt, der Paulus zugeschrieben wurde. Manche Ausleger sehen in ihm einen Paulus-Schüler. Er beginnt sein Nachdenken mit dieser Feststellung, wie es auf der ersten Seite der Bibel heißt. Alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Was Gott geschaffen hat, da liegt der Akzent, auch für das heutige Erntedankfest. Zur Zeit des Paulus und Timotheus, seines Freundes und Schülers, war das sicher weitgehend Konsens, das wusste jeder. Geschaffen, was wir hier sehen, vor Augen, das haben wir nicht selber getan. Wir heute, die wir die Evolutionstheorie kennen, haben den Eindruck, oder zumindest wird es ja so oft vermittelt, dieser unerfindliche Zufall sei es, der diesen Kosmos hervorgebracht habe. Das konnte damals kein Grieche, kein Römer und kein Jude denken, es sei Zufall. Selbstverständlich steckte damals für den Menschen eine göttliche Macht dahinter, der diese unfassliche Höhe der Gebirge, die unerforschliche Weite und Größe der Meere, die dunklen Tiefen des Weltalles und das Glück einer reichen Ernte verursacht hat. Wir halten uns heute für schlauer und natürlich, der Erkenntnisgewinn in vielen Wissenschaften ist enorm, aber darüber scheinen wir zu vergessen, wo all das herkommt. Jeder Winkel der Natur scheint ins kleinste Genom hinein ausgeleuchtet. Aber wenn wir wirklich genau hinschauen, für jede gelöste Frage finden sich 1000 neue Rätsel. Auch die gerade verliehenen Nobelpreise in den Naturwissenschaften lassen uns vermutlich etwas davon ahnen, wie unfasslich viel es noch zu erforschen gibt und wer von uns versteht, was die Träger des Nobelpreises für Chemie über Proteine herausgefunden haben. Das Wissen wird immer spezieller. Wahnsinn, was da erforscht wurde und was noch zu erforschen ist. Vielleicht ist das auch ein Grund für Erntedank, für die Nobelpreise, die uns ein Stück weit auch zeigen, wir kommen voran mit diesen jahrelangen asketischen Wissenschaftsarbeiten und können da auch sagen, da kommen wir einen Schritt weiter und können auch Krankheiten ausmerzen, können auch wirklich Fortschritte machen. Und doch bleibt hier auch die Frage nach der Struktur, nach dem Geist hinter dieser wundervollen Schöpfung, hinter diesen Gesetzmäßigkeiten, die Menschen entdecken, die wir Wissenschaftler aufdecken. Und nach diesem Gott, von dem wir Christen sagen, dass er alles geschaffen hat. Alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Hat Paulus das nötig, die Schöpfung in Schutz zu nehmen und so nachdrücklich zu behaupten, sie sei gut? Wie empfinden wir die Schöpfung? Wer mault denn da und macht die Schöpfung madig? War das denn damals schon umstritten, dass Gott die Welt gut geschaffen hat? Der erste Timotheusbrief wendet sich gegen Menschen, die religiös aufgeladen behaupten, da gäbe es Geschaffenes, das sei schlecht, minderwertig, sogar zu meiden. Gott habe verboten, gewisse Dinge zu essen. Man verunreinige sich sonst. Auf jeden Fall gibt es da Sachen, die man nicht essen dürfe. Und Sex sei auf jeden Fall abzulehnen, darum dürfe man nicht heiraten. Habt ihr es nicht gewusst? Es ist nicht ganz klar, woher diese Vorschriften kommen. Basieren sie auf jüdischen Speisegeboten, die damals sicherlich viele der Judenchristen auch nach wie vor in Gewissenskonflikte geführt haben? Dürfen wir wirklich auch Schweinefleisch essen? Oder ist im Hintergrund vielleicht eine gnostische Sekte, die hier die Leute infiziert hat mit ihren esoterischen Ideen, die sich für etwas Besseres hielten und die meinten, durch Regeln und Gesetze müsse man sich abgrenzen und ein besseres, ein heiligeres Leben führen? Ich lese uns zum besseren Verständnis die Worte, die unserem Predigttext vorausgehen. Paulus schreibt an Timotheus: Der Geist aber sagt deutlich, dass in den letzten Zeiten einige vom Glauben abfallen werden und verführerischen Geistern und Lehren von Dämonen anhängen, verleitet durch Heuchelei der Lügenredner, die ein Brandmal in ihrem Gewissen haben. Sie gebieten, nicht zu heiraten und Speisen zu meiden, die Gott geschaffen hat, dass sie mit Danksagung empfangen werden von den Gläubigen und denen, die die Wahrheit erkannt haben. Denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Und nichts ist verwerflich, was mit Danksagung empfangen wird, denn es wird geheiligt durch das Wort Gottes und Gebet. Nun gut, wird mancher sagen, das ist eigentlich nicht mein Thema. Ich habe das noch nicht erlebt, dass mir jemand sagt, dass ich irgendwas nicht essen dürfte. Und wir sind hier in der Kirche ja auch nicht in einem Diätclub oder bei den Weight Watchers. Und wer würde mir heute noch weismachen können, zölibatäres Leben sei heiliger als ein Leben, das man führt mit einer Frau oder einem Mann. Paulus blickt voraus, er spricht von der letzten Zeit, er schreibt von einer schwer zu durchschauenden Verführung und religiöse Scharfmacher. Für Paulus ist das nicht ein Kavaliersdelikt, wenn man der Gemeinde Richtlinien und Gesetze auferlegt, durch die man das Heil zu sichern meint. Für ihn steht fest, die Freiheit des Evangeliums steht auf dem Spiel, wenn man neue Grenzen einzieht und sagt, da darfst du nicht drüber hinaus. Und darum benutzt er hier auch sehr scharfe Worte. Man habe es hier geradezu mit bösen Dämonen zu tun. Heute geht es also in diesem Kontext um die, die es ganz genau wissen und die maulen und kritisieren, wie könnt ihr Fleisch vom Markt kaufen? Das wurde doch der Schlachtung der Götzen geopfert. Und geweiht, ihr verunreinigt euch, ihr dürft das nicht essen, auf keinen Fall. Wir sind doch keine Götzendiener. Und außerdem ist im Alten Testament klipp und klar geregelt, was wir essen dürfen. Koscheres Essen ist nur erlaubt. Paulus hat in seinen Briefen immer wieder vor allem gegen jüdische Speisegebote die Freiheit Jesu betont. Nicht wir essen, was wir essen, macht uns unrein, was wir also zu uns nehmen, sondern was aus unserem Herzen kommt. Genauso hat es Jesus schon gesagt. Jesus hat alle Speisen als rein bezeichnet. Es ist egal, was wir essen. Zumindest im Blick auf unser Heil. Alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Ich finde es wunderbar, das nehme ich als Impuls mit heute Morgen, in welche Weite uns hier Gott stellt, in welche Freiheit. Es kann sehr belastend sein, sich eine Auffassung, was das richtige und erlaubte Essen sei, mit Haut und Haaren zu verschreiben. Und ich habe manchmal den Eindruck, das hat leicht ideologische Züge, geistbesetzt, würde ich jetzt mal sagen, von einer besonderen Idee, die einen dann treibt. Was dürfen zum Beispiel Vegetarier essen und was nicht? Veganer essen kein Fleisch, kein Ei, keinen Fisch, keine tierischen Lebensmittel. Und es wird gute Gründe dafür geben. Das Judentum fordert koscheres Essen und Verzicht auf Schweinefleisch. Der Islam verbietet Schweinefleisch und Alkohol. Sie spüren, das können endlose Diskussionen sein, aber auch sehr anregend. Vielleicht kennen Sie das aus der eigenen Familie. Zumindest bei uns am Mittagstisch wird das immer wieder mal diskutiert, was man denn essen dürfe und essen müsse, essen könne. Natürlich die ganze Frage des Vegetarismus spielt immer wieder eine Rolle. Dürfen wir das überhaupt? Ich finde dieses Wort aus dem Timotheusbrief für mich entlastend. Und ich hoffe, dass wir im Umgang miteinander auch da etwas entspannen können. Alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Für mich höre ich da heraus, es gibt keine guten und keine schlechten Lebensmittel. Sicher, es gibt vergammelte, es gibt vergiftete, hochgezüchtete, genmanipulierte Lebensmittel. Aber auch das liegt dann wieder in unserer Verantwortung. Das Ursprüngliche, das Einfache, das von Gott Gegebene, so würde ich es hier heraushören, das ist gut. Alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Das gilt auch für Tabak. Ich denke auch für Wein und Bier, auch wenn Menschen da diesen Gärprozess in Gang gebracht haben. Ich denke auch für Schnaps. Und wie ist es mit Hanf? Ist auch gewachsen. Kann man für verschiedene Dinge nutzen. Ob man es rauchen sollte, ich glaube eher nicht. Ich glaube, an diese Stelle gehört das Wort von Paulus: Es ist mir alles erlaubt. Aber es soll mich nichts gefangen nehmen. Es ist mir alles erlaubt, aber es soll mich nichts gefangen nehmen. Das ist die Grenze meiner Freiheit. Bin ich noch frei im Umgang mit Alkohol, mit Tabak, mit Zucker, mit Drogen? Unsere Freiheit soll nicht umschlagen in Zügellosigkeit. Dazu hilft uns der zweite Teil des Predigttextes und keine Sorge, der ist sehr kurz. Alles, was Gott geschaffen hat, ist gut, nichts verwerflich. Was mit Danksagung empfangen wird, denn es wird geheiligt durch das Wort Gottes und Gebet. Was mit Danksagung empfangen wird, das ist das Kriterium für den Umgang mit der guten Schöpfung Gottes. Danke sagen, Danke singen, ein Tischgebet, ein Choral. Danket dem Herrn, wir danken dem Herrn, denn er ist freundlich. Dieses wunderbare Lied singen wir gleich nach der Predigt. Was mit Danksagung empfangen wird, denn es wird geheiligt. Oder wie es in einer modernen Übersetzung auch zu übersetzen ist, es wird rein durch das Wort Gottes und Gebet. Das hat eben Erntedank und auch mein Umgang mit den guten Gaben Gottes mündet für mich oft in das Thema Tischgebet und Umgang mit Gottes Wort, mit der Bibel und in die Frage der Fürbitte für die Welt. Wenn ich mich den Worten Gottes aussetze, sagt Paulus hier, dann kriege ich eine andere Einstellung. Und wenn ich das mit dem Dank verbinde, spüre ich, ich bin beschenkter. Einer, der die Voraussetzungen für den gefüllten Kühlschrank und täglich gedeckten Tisch nicht selber herstellen konnte. Und der auch abhängig ist und verantwortlich für diese Welt und für die Schöpfung. Durch Gottes Zuspruch und mein Dankgebet ändert sich auch meine Einstellung zu den Dingen immer wieder neu. Ich komme weg von diesem Anspruchsdenken, dass mir das alles doch auch zur Verfügung stehen muss. Und dann finde ich den Flecken auf dem Apfel und dann finde ich den Wurm in der Geschichte und denke, meine Güte. Nein, andersrum. Dankbarkeit für das, was mir gegeben ist, was ich selber nicht geschaffen habe, sondern empfangen habe. Ich höre in Gottes Wort immer wieder von dem, der mich versorgt und spreche mit dem, dessen Zuwendung ich erlebe. Leider kommt das Tischgebet immer mehr aus der Mode. Wie ist es bei Ihnen? Hat das noch einen Raum? Gelingt das noch? Ist manchmal schwierig. Unsere Kinder denken immer schnell, schnell. Papa, jetzt hast du wieder so lange gebetet. Das durchzuhalten? Muss das immer laut sein? Komm, Herr Jesus, sei du unser Gast. Es geht ja nicht darum, dass wir es plappern. Wir können ja auch leise, still innehalten und danken. Manche singen, andere lesen ein Gebet oder ein Liedvers, der unter der Herrenhuter Losung zu lesen ist. Andere haben feste Tischgebete. Und ich glaube, es gibt tatsächlich auch Situationen, wo man das mal vielleicht sich vereinbaren kann. Komm, hier passt es hin. Wir wollen es mal auch laut aussprechen, dass wir Gott für diesen Tag danken, für diesen Geburtstag, diesen 80. für diese wunderbare Taufe oder etwas anderes, was in unserem Leben gelungen ist. Eine goldene Hochzeit oder vielleicht auch einfach der Kauf eines neuen Autos. Es gibt ja viele Gründe, Gott zu danken. Wer sich nicht traut, frei zu beten, liest einfach ein Gebet aus dem evangelischen Gesangbuch. Da gibt es hinten tatsächlich schöne Tischgebete. Und einige Konfirmanden sind heute da. Ich werde euch das noch anempfehlen. Auch zu eurer Konfirmation lade ich euch ein. Nehmt eins dieser Gebete, nehmt es mit, ihr könnt es ausschneiden, aus dem Revers ziehen und dann eurer ganzen Festgesellschaft sagen, jetzt spreche ich noch ein Tischgebet. Und ich glaube, es wird die Situation verändern und es zeigt, dass wir Gott dankbar sind. Ich glaube, es lohnt sich immer wieder mal zu diskutieren, auch in Ihrer Familie, auch da, wo Sie sind, und darüber nachzudenken, wie wir das Tischgebet gestalten. In manchen Familien betet immer der Vater, in manchen oft die Mutter. Warum nicht auch das Kind? Auch da gibt es ein paar Tipps, vielleicht so ein Gebetswürfel oder Gebetskärtchen, die man nutzen kann. Dank macht uns erfinderisch. Das soll keine unechte Demutsgebärde sein, aber doch etwas, das deutlich macht, wir sind hier Empfangende. Konkret danken für das, was auf dem Teller liegt. Vielleicht fallen uns dann auch die ein, und das ist jetzt mein letzter Punkt, die das alles nicht haben, den reich gedeckten Tisch. Uns fällt vielleicht gerade auch Indonesien ein, Sulawesi, wo Hunderte, Tausende Menschen vor dem Nichts stehen und neu anfangen müssen und sie um ihr Überleben kämpfen. Aus dem Hören des Wortes Gottes und aus der Dankbarkeit erwächst auch die Fürbitte. Danken bedeutet auch, an die zu denken, die nicht haben. Und deswegen freue ich mich, dass wir heute den Mittagstisch auch wieder einweihen oder beginnen oder neu starten. Was für eine kostbare Aufgabe, wirklich auch die im Blick zu haben, die sich nicht so an den gedeckten Tisch setzen können und das so liebevoll, wie wir es heute wieder erleben werden, in dieser Gemeinschaft, in die er uns hineinführt, das auch spüren dürfen, dass wir Beschenkte sind. Unser Dank führt uns in die Fürbitte, in den Blick zu denen, die nicht haben wie wir. Darum zum Schluss die Frage einer gewissen Selbstprüfung noch einmal vor Gott. Kann ich ohne schlechtes Gewissen danken für die Dinge, die ich benutze, die ich habe? Ich habe jetzt schon mal an unseren Diesel gedacht. Wir sind Dieselfahrer. Kann ich ohne schlechtes Gewissen danken für meinen Diesel? Kann ich danken für meine Wohnung? Kann ich danken für meinen Partner? Kann ich danken für das, was ich esse und trinke? Oder esse ich und trinke ich vielleicht manchmal auch falsche Dinge? Und halte ich Fürbitte für die, die Hilfe brauchen? Die Gaben werden geheiligt, das heißt passend für uns durch Gottes Wort und Gebet. Und vielleicht sind unsere Gaben, die wir genießen, zu groß. Brauchen wir wieder das Einfache, das Ursprüngliche, auch im Blick auf unsere Landwirtschaft, die da immer wieder noch mehr produzieren muss, immer noch größere Massen. Gott ist kein Götze, sondern der lebendige Gott. Und er wird reagieren auf unseren Dank. Und mein Dank wird dazu führen, dass ich in die Fürbitte komme. Neues Nachdenken und Staunen über Gottes Freigebigkeit. Gott ist kein knausriger Gott, sondern einer, der uns die Fülle schenkt. Das wird auch in diesem Jahr wieder überdeutlich. Und zugleich das Erschrecken über die Trockenheit in diesem Sommer, die uns vielleicht auch etwas ganz anderes noch lehren will, unsere Verantwortung für das Klima. Alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Und nichts ist verwerflich, was mit Danksagung empfangen wird. Denn es wird geheiligt durch das Wort Gottes und Gebet. Amen.